Gott, schenke uns ein offenes Herz für sein Wort und Worte für unser Herz. Liebe Gemeinde, Alois Hingerl. Dieser Name wird den wenigsten von Ihnen etwas sagen, aber von einem kurzen Ausspruch aus seinem Mund, allerdings in bayerischer Mundart, werden Sie vielleicht schon einmal gehört haben. Lujasoggi, also mit noch tieferer Tonlage und etwas garstiger, Lujasoggi. Alois Hingerl arbeitet auf dem Münchner Hauptbahnhof eines Tages so hastig, dass er vom Schlag getroffen zu Boden fällt und stirbt. Zwei Engel schleppen ihn mühevoll in den Himmel, wo er von Petrus eine Harfe und eine Wolke zugeteilt bekommt. Auf dieser Wolke soll er gemäß der himmlischen Hausordnung künftig nach einem festen Terminplan vormittags frohlocken und nachmittags Hosianna singen. Weil aber sein Gesang so eigen klingt und so grantelnd, wird Gott auf ihn aufmerksam und gibt ihm den Auftrag fortan, der bayerischen Regierung göttliche Ratschläge zu übermitteln. Alois ist sehr froh, dass er diesen Auftrag bekommt, nimmt einen göttlichen Ratschlag mit und fliegt ab. Wie gewohnt geht er mit seiner Botschaft zuerst ins Hofbräuhaus. Er bestellt sich ein Bier nach dem anderen und darüber vergisst er seinen Auftrag. Und er sitzt dort bis zum heutigen Tage. Derweil wartet die bayerische Regierung noch immer auf die göttlichen Ratschläge. Ob er es unterdessen doch einmal geschafft hat, sich vom Maßkrug loszueisen, das mögen andere entscheiden. Lujasoggi. Spätestens, liebe Gemeinde, seit der Satire »Ein Münchner im Himmel« aus der Feder von Ludwig Thoma, meinen wir zu wissen, wie es im Himmel zugeht, nämlich langweilig. Immer nur loben und jauchzen und preisen rund um die Uhr, das ist zugegeben keine verlockende, spannende Aussicht. Aber vielleicht, und das ist mein Ausgangspunkt heute Morgen, vielleicht haben wir ja über das komische Lujasoggi und unsere begrenzte Fantasie doch übersehen, was alles in diesen Lobpsalmen enthalten ist. Wir haben ja gerade Psalm 98 gesprochen. Und welch ein lebensdienliches Potenzial und welch ein kritisches Potenzial. Vielleicht, liebe Gemeinde, haben wir heute auch ein Haltungsproblem. Ein anderes als das, was in aller Munde ist, aber auch ein Haltungsproblem, weil wir im Alltag eine Lebenswirklichkeit ausklammern, die doch wahrzunehmen notwendig ist. Ich will das erklären. Gelernt haben wir die Kritik von Kindesbeinen an, liebe Gemeinde. Gelernt haben wir das Schauen auf das, was fehlt. Fachleute nennen das Defizitorientiertheit. Übrigens ist das kritische Denken in der Bibel vorhanden. Paulus gibt im Brief an die Thessalonicher den einen Rat: Ihr lieben Christinnen und Christen, prüfet alles und das Gute behaltet. Doch es wäre ein Fehler, in dieser allein kritischen Haltung auf Dauer zu verharren. Lassen Sie mich ein wenig ausholen. Unsere heutige, so schnell gewordene Gesellschaft ist fortwährend darauf angewiesen, dass sie sich erneuert, dass neue Dinge erfunden werden. Ja, unsere Wirtschaft ist geradezu dazu verdammt, immer wieder neue Produkte auf den Markt zu bringen, neue Maschinen, damit man im Wettbewerb mit den Konkurrenten bestehen kann. Ich warte nur noch darauf, dass mich morgens mein Mobiltelefon weckt und mich fragt: Möchten Sie gerne einen Kaffee haben? Im Ernst, natürlich profitieren wir alle von diesem Fortschritt, unbestritten. Wer wollte auch etwas sagen gegen verbesserte Operationsmethoden, die großartigen Erfindungen, die unser Leben bequemer machen und auch erträglicher bis ins hohe Alter hinein? Allein, wir sehen immer wieder klarer, dass es auch eine Schattenseite dieses Fortschritts gibt. In der Sprache der Ökonomie wird wie ein Mantra millionenfach dieser Satz zitiert: Stillstand ist Rückschritt. Bei Lichte besehen steht doch aber dieser Satz der Wirtschaft unserem ganzen Menschsein entgegen. Denn ohne ein Gleichgewicht aus Wachen und Schlafen, aus Alltag und Sonntag, aus Arbeit und Spiel, laufen wir nicht nur persönlich, sondern gesellschaftlich einem Infarkt entgegen. Das, liebe Gemeinde, soll genug der Diagnose sein. Ich vermute, Sie können dem mehr oder weniger zustimmen. Und nicht wenige von uns, ich vermute das, erfahren ja am eigenen Leib, wie schnell man in einen Sog hineingerät, der aus Pflichten besteht, aus Erwartungen, aus Projekten. Und dann gibt es nur noch einen einzigen gesellschaftlich legitimierten Ausstieg aus diesem Hamsterrad, und das ist der Burnout. Mal ehrlich. Sage jemand, wir leben in einer durch und durch von Vernunft gesteuerten Gesellschaft. Hier die säkularisierte Vernunft und dort die unvernünftige Religion. Wie lange wollen wir eigentlich noch diesem Irrtum aufsitzen? Wie anders klingt nun dieses vermeintlich veraltete, fromme Wort aus Psalm 89? Jauchzet dem Herrn alle Welt, singet, rühmet und lobet. Ich lese diesen Psalm als einen Aufruf, ein Appell an uns, dass wir die Augen öffnen, unsere Wahrnehmung schärfen und dass wir die Glücksspuren, die Freudenspuren, die Sinnspuren in unserem Leben überhaupt erst einmal wahrnehmen. Und dann können wir in einem zweiten Schritt, und das sollten wir tun, danach fragen, ob es nicht auch eine Quelle des Glücks gibt und ob man dieses Glück als Segen Gottes deuten kann. Hier sind zugegeben einige sehr persönliche Fragen an Sie heute Morgen. Wann sind Sie das letzte Mal so richtig glücklich gewesen? Was hat Sie erfreut und wann haben Sie das letzte Mal aus vollem Herzen gelacht? Wann haben Sie in Ihrem Tun Sinn erkannt und wann hat Ihr Herz gehüpft? Kurzum, liebe Gemeinde, was bringt unser Leben zum Klingen? Wenn man mit dieser Frage beginnt, so merkt man, dass es eine andere Herangehensweise an das Leben ist. Diese Leserichtung des Lebens beginnt nicht bei den Defiziten, sondern bei dem, was gelungen ist und was beglückend ist. Bis ins 90. Lebensjahr und noch darüber hinaus hat mich eine alte Dame bei den wöchentlichen Gottesdiensten in Nienhagen im Altenheim begleitet. Eine beeindruckende Frau, sie ist vor 5 Jahren gestorben. Es war eine Bäuerin, die ganz leidlich das Harmonium bedienen konnte. Sie trug noch einen Halleluja-Knoten, gibt es ja heute auch nicht mehr. Und sie hat mir immer wieder ihr Lebensmotto eingeschärft und hat mir gesagt, Herr Pastor, denken Sie daran, Loben zieht nach oben und Danken schützt vor Wanken. Ich glaube, das hat sie über Jahre immer wieder wiederholt und das ist ein Applaus wert. Das klingt ja so einfach, aber ich finde, darin steckt eine tiefe Wahrheit und dieses Motto hat sich mit einem Satz getroffen, der mich seit vielen Jahren begleitet. Dietrich Bonhoeffer hat ihn geschrieben 1940 im Auftrag der Bruderräte in einem Aufsatz über die Dankbarkeit 1940. Er sagt, Undankbarkeit beginnt mit dem Vergessen. Aus Vergessen folgt Gleichgültigkeit. Aus der Gleichgültigkeit Unzufriedenheit, aus der Unzufriedenheit die Verzweiflung und aus der Verzweiflung der Fluch. Unser Psalm heute Morgen stiftet uns an, die Augen zu schärfen für die Spuren Gottes in unserem Leben, im gesellschaftlichen, aber auch im persönlichen Bereich. Und dieser Dank, so sagt der Sonntag Kantate, soll sich nicht allein in Kopfgeburten ausdrücken, sondern soll uns zum Singen bringen, dass auch unser Körper zum Schwingen kommt. Allein an diesem Punkt muss ich einen kleinen Augenblick innehalten und darauf hinweisen, dass ja nicht nur der Dank allein eine Quelle unserer Lieder sein kann. Schauen wir in die Bibel und in die Tradition unserer Kirchen, sehen wir schnell, dass Lieder in allen Lebensbereichen gesungen worden sind. Die Jünglinge im Buch Daniel im Feuerofen, sie singen. Die Schwarzen, die Sklaven in Amerika, sie sangen im Land der Unterdrückung. Und heute singen wir ihre Lieder in unseren Kirchen. Warum sang Maria, die Mutter Jesu, zu Beginn ihrer Schwangerschaft ihr Widerstandslied, das Magnificat? Auch Martin Luther. Das Lied Eine feste Burg ist eine Ermutigung in einer Zeit, in der er nicht davon ausgehen konnte, ungeschoren davonzukommen. Warum sang David vor Saul? Hier ist es ausdrücklich gesagt. die bösen Geister zu vertreiben, die Geister, die uns klein machen und ängstigen. Darum singen wir. Und die Neurowissenschaft hat herausgefunden, wenn wir singen, können wir keine Angst haben. Darum habe ich auch immer gepfiffen, wenn Mutter mich in den Keller schickte, Kartoffeln zu holen. Ja, das müssen wir zugeben. Wir gehen im Laufe unseres Lebens durch viele Wüsten, aber wir sollten nicht vergessen, dass wir immer wieder Manna zu essen bekommen, dieses karge Wüstenbrot, das uns immerhin die Kraft gibt, weiterzugeben. Ja, manchmal steht uns das Wasser bis zum Hals, aber dann wieder ans rettende Ufer gelangt. Was hindert uns daran, innezuhalten und ein Danklied anzustimmen? Ich weiß ja, uns Norddeutschen fällt es so schwer zu loben. Das Lob hat einen schlechten Stand bei uns. Nicht geschimpft ist genug gelobt. Wie kannten Sie das nicht? Doch, nicht geschimpft ist genug gelobt. Das ist auch heute noch die geheime Devise vieler Menschen oder dafür nicht. Es war vor einiger Zeit besonders modern, wenn sich jemand bedanken wollte, dafür nicht. Doch, gerade dafür, ich habe mich manchmal regelrecht ereifert und emotional geantwortet, gerade dafür möchte ich dir Danke sagen, bitte weise doch meinen Gedanken nicht zurück, ich meine das ehrlich. So glaube ich, liebe Gemeinde, wenn die Worte Danke und Bitte, wenn das Lob und die Gnade und die Barmherzigkeit als Worte aus unserem Wortschatz, dem Alltäglichen verschwunden sind, dann geht auch das verloren, was das Gemeinte bezeichnet. Das Lob Gottes. Wir könnten es auch etwas größer schreiben in unserer evangelischen Kirche. Wie, frage ich mich, wie wollen wir denn die Widerstandskraft wecken, die nötig sind, damit wir unsere Welt erhalten, auch in den kommenden Generationen, wenn wir nicht auch Worte finden, die deutlich machen, wie schön diese Welt ist. Nicht, dass wir das andere nicht wahrnehmen sollen. Sie haben in der Zeitung in dieser Woche gelesen, dass Stephen Hawking uns, der Gattung Mensch, maximal 100 Jahre zum Überleben gibt. Das ist wichtig und richtig, so zu sprechen. Aber wer die Schönheit der Welt nicht mehr sieht, das brausende Meer, die frohlockenden Ströme und die fröhlichen Berge, der wird doch auch keinen Grund mehr finden, diese Welt zu bewahren. So glaube ich, dass es unsere Aufgabe ist, als Christenmenschen, als Bürger unserer Dörfer und Städte, neben aller Kritik an den bestehenden Zuständen, dass wir Gutsprecher und besser noch Gutsinger des Lebens sind. Liebe Gemeinde, das hat auch eine politische Dimension. Und das wird schnell sichtbar. Oder haben Sie Marine Le Pen, Nigel Farage, die Frauen und Männer der AfD, haben Sie Herrn Kaczynski oder Herr Trump wirklich einmal ganz anders erlebt als im Modus der Hassrede, der Verunglimpfung und des Schlechtmachens? Das einzige Lob, das diese Frauen und Männer zu kennen scheinen, ist das Eigenlob. Und der Horizont ihrer Welt endet in der Regel an den Grenzen ihrer Nation. Unser Psalm. Unser Psalm bietet einen viel weiteren Horizont. Das Volk Israel, an das sich der Beter wendet, wird ausdrücklich angesprochen. Aber im selben Atemzug werden alle Völker dieser Welt und die gesamte Erde in den Blick genommen. Und dabei ist das so ein alter Text. Von wegen, die Globalisierung ist eine Erfindung des Kapitalismus. Viel früher gab es in den Schriften des Judentums die Globalisierung des Rechts und der Gerechtigkeit, beziehungsweise die Ahnung, dass der Segen Gottes kein Privateigentum irgendeines Volkes oder irgendeiner Nation sein darf. Religion hat nicht die Aufgabe, Grenzen zu ziehen und Mauern zu errichten. Der eine Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, sucht die Einheit der Menschen auf dem einen bewohnten Erdenkreis. Und wir können noch einen Schritt weitergehen, einen letzten. Der Psalmenbeter ist in seinem Gesang offenbar so in Ekstase geraten, das heißt so außer sich und jenseits der Grenzen seiner alltäglichen Welt, dass man meinen könnte, also ich sage das mal flapsig, der hat doch was geraucht, oder? Er hört nämlich nicht nur die Menschen singen. Für ihn, das ist leider jetzt nicht abgedruckt auf diesem Zettel, wenn man den Psalm weiterliest, dann kommt das doch, für ihn frohlocken selbst die Ströme und Meere und die Berge. Bei Jesaja klatschen sogar einmal die Bäume in die Hände. Das ist verrückt. Tatsächlich stimmt dieses Wort, denn der Glaube und das Lob Gottes können einen Menschen verrücken. Weg von dem Misstrauen hin zum Vertrauen, weg von der Klage hin zum Dank, weg aus der kleinen, durch Vorurteile begrenzten Welt hin zur Weite. Luja Sorgi. Alois aus der Feder von Ludwig Thoma sagt das sehr grantelnd. Wir selbst können manchmal nur mit schwacher Stimme oder gar nicht in den Lobgesang Gottes einstimmen. Aber gerade darum ist es wichtig, dass wir dabei bleiben im Chor der Sängerinnen und Sänger und notfalls auch nur mitsummen oder mitbrummen, damit wir irgendwann wieder aus vollem Herzen einstimmen können in die Zeile: Jauchzet dem Herrn alle Welt, singet, rühmet und lobet. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Ewigkeit. Amen.